dem Herrn vertrauen, auf sein Wort bauen. Darum soll es uns heute gehen. Für einen Bergsteiger heißt das Vertrauen, rechnen mit der Tragkraft, mit der Festigkeit, mit der Stabilität des Seils und der Ausrüstung. Und es beschäftigt uns da ein ganz kurzer Abschnitt aus 1. Samuel 23, eine Geschichte aus dem Leben Davids. Da heißt es, und als David sah, dass Saul ausgezogen war und ihm nach dem Leben zu trachten, blieb er in der Wüste Ziph bei Horesha. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott. Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. David blieb in Horesha, aber Jonathan zog wieder heim. Aber die Siphiter zogen zu Saul hinauf und sprachen, David hält sich bei uns verborgen. Es soll uns um diesen einen kurzen Satz gehen, Vers 16, Jonathan stärkte Davids Vertrauen auf Gott. Er stärkte sein Vertrauen auf Gott. Das ist eine beiläufige Begebenheit, eine Notiz ganz am Rande und man könnte sie überlesen. Und ich denke, es ist doch ein sehr starkes Signal, ein Ausdruck einerseits der Freundschaft von Jonathan mit David, aber auch ein Meilenstein wieder für David, neue Hoffnung, neues Vertrauen, neue Initiative und Erwartung und Lebensmut zu gewinnen. In der Zeit der großen Entdeckungsfahrten um 1500 wurde unter anderem der Seeweg nach Indien gesucht. Das hatte schon Kolumbus versucht, 1492, und hat dann ganz unbeabsichtigt Amerika entdeckt. Das ist auch schön, wenn wir ihn nicht hätten, dann hätten wir nicht Flentjes heute hier. Aber es war eben nicht der Weg nach Indien, wie man ihn suchte. Und dann hat der portugiesische König diesen Grafen Vasco da Gama beauftragt, mit einer Flotte einen Versuch zu unternehmen, an der Küste Afrikas entlang. Und wir können uns die Karte vorstellen, mit einer Flotte von 170 Besatzungsmitgliedern sticht er in See von Lissabon 1497. Und zunächst geht das auch gut, denn sie fahren so in Sichtweite der afrikanischen, westafrikanischen Küste, also in einer gewissen Sicherheitszone, bis zum Kap der Guten Hoffnung. Und irgendwann muss dann eben dieser Ozean, der noch unbekannt ist für Europäer, damals unbekannt, der Indische Ozean, überquert werden. Und das geht nicht mehr in Küstennähe. Und da bricht eine Meuterei aus. Und das ist gefährlich, lebensgefährlich. Wer wird die Oberhand behalten? Der Kommandant und seine wenigen Getreuen oder die Aufrührer? Und da weiß ich Vasco da Gama nur mit einem Mittel zu helfen und zu retten. Er wirft in einer ganz theatralischen Pose sein ganzes Kartenwerk über Bord. Aber nicht, weil er kapituliert, sondern weil er dokumentieren will. Ich bin mir meiner Sache sicher. Ihr könnt die Karten über Bord werfen. Ich weiß, wir kommen in dieser Route, in diesem Kurs nach Indien. Und das hat Eindruck gemacht. Das hat ihm die Autorität wiedergegeben. Es hat der Besatzung Vertrauen zurückgegeben. Die Leidenschaft eines Entdeckers, der seine ganze Überzeugung aus diesem Wissen bezog. Ich weiß, woran ich glaube, was ich gesehen habe von meinen Karten, so unvollkommen sie damals waren, obwohl ich die Route noch nie gefahren bin. Das hat die Meuterei bewältigt. Und dieses Vertrauen hat auch der Mannschaft wieder Mut, Lebenskraft, Orientierung, Halt und Zuversicht gegeben. So ähnlich wie Jonathan hier das Vertrauen von David stärkt und ihm wieder für den neuen Tag Hoffnung gibt. Wir werden sehen, es ist eine Lage in großer Verzweiflung, in der sich David befindet. Ich frage mich, was könnte in unserem Umkreis unseres Lebens geschehen, wenn wir dem Herrn vertrauen, auf sein Wort bauen würden. Ich sage wir, meint das auch genauso. wenn wir vertrauen würden und auf sein Wort bauen würden. Es würde eine Dynamitwirkung in unserem Umkreis enthalten und entfalten. Eine Sprengkraft auf Langzeitwirkung. Eine Kettenreaktion, die vielleicht viele erfasst. Zunächst unmerklich, aber es wird nicht ungehört bleiben. Musste Davids Vertrauen hier gestärkt werden? Wir kennen die Geschichten Davids aus seiner Jugendzeit, diese glänzende Situation und Werdegang, die Salbung inmitten einer 6-7-köpfigen Geschwisterschar, er als der Jüngste gegen alle Traditionen und Erwartungen wird zum König gesalbt. Und dann dieser unglaubliche, mutige Zweikampf mit dem Riesen, der den ganzen Krieg entschieden hat und David mit einem Schlag bekannt gemacht hat, ihn beliebt gemacht hat, gefeiert im ganzen Volk, in den Medien, in der Gesellschaft. Und das hat seine Folgen, dass David dann seinen Wert und seine glänzende Position am Hof des Königs bekommt, in seiner unmittelbaren Nähe. Und diese bewegende Freundschaftsgeschichte, die da angefangen hat, zwischen Jonathan und David, das wäre heute Stoff für eine Verfilmung. Der Kronprinz vom Königshof und der Schafhirte vom Bauernhof. Die beiden, ganz unterschiedlich aus ihrer Umgebung, haben ein Herz und eine Seele und verbünden sich zu einer ewigen Treue. Aber das liegt eben alles Jahre zurück, vielleicht ein Jahrzehnt. Und inzwischen ist David auf der Flucht unter großen Entbehrungen und in stetiger Lebensgefahr. Auf der Flucht vor einem rasenden Saul, der in einem seiner dämonischen Gewaltausbrüche sogar ihn mit einem Mordversuch bedroht. Ja, sogar seinen eigenen Sohn Jonathan zweimal umbringen will in einem solchen rasenden Tobsuchtsanfall. Unter Entbehrungen. Und das geschieht eben hier in der Wüste oder in einer felsigen Landschaft, wie es hier am Bild ausgedrückt ist, unmittelbar am Toten Meer, weit einige hundert Meter unter dem Meeresspiegel, einer unglaublich brütenden, unerträglichen Hitze. Und in stetiger Lebensgefahr, wie es auch hier im Vers 19 heißt, die Sifiter zogen zu Saul und wollen ihn denunzieren. Was hat David in dieser Situation mitgemacht? Vorher umjubelt, gefeiert und jetzt ist er verfolgt und gejagt. Und die Psalmen lassen immer wieder einen Blick in eine solche Lage uns tun. Hier könnte sehr gut hinpassen, was im Psalm 56 gesagt wird von David und was er selbst sagt. Sie rotten sich zusammen, sie lauern, wie sie mir nach dem Leben trachten. Zähle die Tage meiner Flucht, sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Da spüren wir schon, dass jemand wirklich am Ende ist, in der Tiefe ist. Da ist nichts mehr von der glänzenden Stellung, die er 10 Jahre vorher hatte. Ich denke mal, niemand von uns geht durch solche Tiefen, wie David sie mitgemacht hat. Bisher nicht und ich würde auch vermuten, in Zukunft nicht. Aber wir kennen auch solche Belastungslagen. Das kann mit der Krankheit und mit kaum zu stillenden und schwer erträglichen Schmerzen zusammenhängen. Mit Sorgen in Ängsten und Belastungen vor dem Morgen. Mit einer Überforderung, die wir empfinden in unserer Arbeit. Dass Menschen uns etwas abverlangen, was wir nicht bieten können. Oder das Mitleiden an gesellschaftlichen und weltweiten Entwicklungen, die wir nicht ändern können. Mir geht das so, man müsste aufschreien, dass es keinen Aufschrei gibt, dass jeden Tag irgendwo in der Welt ein Massaker im Namen des Islam geschieht und unsere Weltöffentlichkeit, unsere Kirchenöffentlichkeit nimmt es achselzuckend zur Kenntnis. Also wir halten eine ganze Menge aus, aber wenn das sich anhaltend so ergibt und wenn selbst durch das Gebet sich nicht die Lage ändert, dann wirkt das zermürbend. Und das hat David sicherlich hier auch erlebt, wenn wir an diesen Vers im Psalm 56 denken. Aber auch andere, wie zum Beispiel Paulus es erlebt hat im 2. Korintherbrief, wer ist schwach und ich werde nicht auch schwach. Selbstverständlich, Paulus war kein Glaubensheld, der über uns geschwebt hat, sondern er war in der gleichen Fleisch- und Blutsituation wie wir auch, in den gleichen Lebensbedingungen, wie wir sie hätten auch antreffen können. Oder wie es dann weiter heißt, Denn wir wollen euch nicht verschweigen unsere Trübsal, die uns widerfahren ist, so dass wir auch am Leben verzagten und wir selbst es für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Hier spricht er von der Situation in Ephesus, wo es einen Volksaufstand wegen des Verkündigens des Glaubens gab. Können wir nachempfinden, was das bedeutet für David, dass Jonathan ihm sein Vertrauen auf Gott stärkt? Er, auf dessen Wort er viel gegeben hat. Der Zuspruch eines Bruders, eines Freundes hat wieder Hoffnung geweckt, die lange verschüttet war. Ja, die Rückenstärkung, das Beispiel, die Nähe eines Bruders kann wieder Neues bewegen, wo wir nur noch dunkel sehen. Jonathan und David, das ist ein Modell, ein Vorbild einer Freundschaft, einer Herzensfreundschaft. Wie das auch in diesem Vers ausgedrückt ist, Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Sein eigenes Herz zu lieben, das ist selbstverständlich. Das muss man niemandem beibringen, damit wachsen wir von Kind an auf. Aber jemand anders, wie sein eigenes Herz zu lieben, das ist ganz gegen die Natur. Wir kennen die Geschichte, die Ballade, die Schiller dann in ein Gedichtform gebracht hat, die Bürgschaft, Geschichte einer Freundschaft bis zum Tode. Nämlich eines Aufständischen, der gegen einen Tyrannen ein Attentat versucht und dann gefasst wird und zum Tode verurteilt wird. Die Hinrichtung ist schon vorbereitet und er bittet um 3 Tage Aufschub, weil er noch die Hochzeit seiner Schwester ausrichten will. Und bittet deswegen einen Freund an seiner Stelle als Bürgen zu bleiben. Falls wieder erwarten er nicht nach 3 Tagen zurück sein würde, würde er die Strafe auf sich nehmen. Ja, und wir kennen die Dramatik. Es geschieht dann so, dass er wirklich in letzter Minute gerade noch zurückkommt, obwohl schon der Freund an die Hinrichtungsstätte geführt wird. Und dann das bekannte Wort dieses Tyrannen, der da bewegt ist, von einer Freundschaft, die bis zum Tode alles gibt. Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. Das war ähnlich bei Jonathan. Sein Weg hier in die Wüste nach Horesha war todesmutig. Wenn das bekannt geworden wäre, sein Leben wäre verwirkt gewesen. Saul hat bewiesen, dass er auch seinen eigenen Sohn umzubringen fähig ist. Was haben wir für Beispiele? Bei Paulus etwa im Neuen Testament spricht er so nebenbei bei Grüßen am Schluss eines Briefes, grüßet die Priska oder Priscilla und den Aquila, welche für mein Leben ihren Hals hingehalten haben. Das muss hart gewesen sein. Für die beiden und auch für Paulus, das zu erleben, dass er nicht anders konnte, als sie als Bürgen zu nehmen. Wahrscheinlich in einer der Unruhesituationen, wo ein Volksaufstand Paulus sonst gelyncht hätte. Sie haben ihren Hals hingehalten. Oder weniger dramatisch, aber nicht weniger in der Wirkung, der Herr gebe Barmherzigkeit dem Hause des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Kette nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich aufs Fleißigste auf und fand mich. Also hier geht es nicht um Lebensgefahr, aber um den Ruf, den er aufs Spiel gesetzt hat und nur er wird genannt, andere nicht. Er hat das gewagt, sich selbst hier Paulus zu nähern und auch das war nicht ganz ungefährlich. Es gab auch andere, von denen spricht Paulus und sagt, bei meinem Verhör verließen mich alle. Kann es das geben? Liebe ist kein Gefühl. Das ist ein bekannter Buchtitel einer Glaubensbiografie und das stimmt wirklich. Liebe, was ist es denn? Es ist eine Überzeugung. Es ist ein Entschluss. Es ist eine Bereitschaft, die notfalls auch bis zum Äußersten geht. Und das war für David überzeugend, dass sein Freund hier selbst einen todesmutigen Schritt begangen hat, ihn zu suchen und zu finden und ihn aufzurichten, dass er ihm das abgenommen hat, was er an Stärkung und an Vertrauensausrüstung ihm gegeben hat. Wie hat Jonathan das Vertrauen von David gestärkt? Er hat nicht so sehr ihn bemitleidet oder ihn beklagt oder Saul angeklagt oder Gott angeklagt. Er hat auch nicht die Lage beschönigt oder beschwichtigt. Vielleicht ändert sich ja Saul in seiner Meinung über dich, das hat er schon so oft getan, vielleicht wird er auch jetzt sich wieder beruhigen. Er sieht sehr nüchtern. ohne Illusion und Wunschdenken, die Lage ist verzweifelt. Und das teilt er auch David mit. Und dennoch, ja, wir stehen menschlich, das ist doch bei uns auch nicht anders, oft vor Problemen, vor Fragen, die wir nicht lösen können. Aber hinter den Fragen bauen wir auf die Gedanken Gottes, auf seinen Blick, auf seine Möglichkeiten, auf seine Zusagen. Und ich denke, das ist ein Programm, das wir bis zum hohen Alter lernen müssen, Tag für Tag, wir auch, die Alten. Ein geistliches Fitnessprogramm, zu wissen und zu sehen, die eigene Ohnmacht zu erkennen und zugleich die Größe und Möglichkeiten Gottes dahinter zu sehen. Die Übermacht der Belastungen zu erkennen und doch die Allmacht Gottes zu bekennen. Die Übermacht der Belastungen und die Allmacht Gottes daneben. Wir schauen das Sichtbare, aber wir bauen auf den Unsichtbaren. Und das gibt einem Glauben wieder Halt, neue Festigkeit und Grundlage. Ja, sind das Höchstleistungen für Glaubenshelden, so wie Paulus und David oder für uns sogar? Ich denke, es ist eine Blickveränderung eines Hilflosen. Keine gigantische Leistung, die hier absolviert werden muss, sondern einfach eine Änderung unserer Ausrichtung, unserer Perspektive, unseres Blickes. Haben wir, wie David, solche, die uns auch das Vertrauen zu Gott stärken, dann können wir uns gratulieren. Und sind wir, wie Jonathan, solche, die anderen, dem David, das Vertrauen stärken, dann können sich die anderen gratulieren, wenn das so ist. Und es ist selbstverständlich, obwohl es hier nicht erwähnt wird, dass dieser Freundesdienst nicht nur Seelsorge beinhaltet, sondern natürlich auch nach allen Möglichkeiten Umsicht für die praktische Lebenslage. In einer anderen Begebenheit im Leben von David, einige Jahre später, nämlich bei dem Aufstand des Absalom, die nicht weniger gefährlich war als diese, er hätte auch da seinen Tod riskiert, heißt es hier an einer Stelle, als David auf der Flucht vor Absalom nach Mahanaim gekommen war, da brachten Shobi und Machir und Barzillai Betten, Becken, irdene Gefäße, Weizen, Gerste, Mehl, geröstete Körner, Bohnen, Linsen, Honig, Butter, Kuh- und Schafskäse. Und David und das Volk, das bei ihm war, zu stärken. Denn sie dachten, das Volk wird hungrig und müde und durstig geworden sein in der Wüste. Sie haben sehr richtig gedacht, sehr weit gedacht und mitgedacht. Sie haben vom anderen her gedacht, nämlich von David und seiner getreuen Volkschaft. Sie haben sehr wohl gesehen und ohne, dass es ausgesprochen war, was nötig war. Und es ist rührend, wie hier aufgeführt wird, was da alles geboten wird, ja. Die irdenen Becken, wahrscheinlich für die Morgentoilette, und Weizen, Gerste, Körner, sogar für Nachtisch ist gedacht und eine Käseauswahl für den besonderen Geschmack. Das sind Dinge, die sich selbstredend ereignet haben und wahrscheinlich bei Jonathan und David in dieser Begebenheit, die wir haben, ganz genauso. Diese Lage, die hier David und Jonathan durchmachen, zeigen, dass das sofort danach wieder in eine starke Prüfung gerät. Vers 19, die Siphiter, also diese Bevölkerung in dieser Oase Sif in der Wüste, zogen zu Saul hinauf und sprachen, David hält sich bei uns verborgen. Es gibt immer Denunzianten, die sich da ein kleines Zubrot erwerben, wenn es leicht fällt, jemanden zu verraten. Und auch hier. Und diese Lage wird in einem Psalm aufgegriffen von David, in dem es heißt, im Psalm 54, das ist die Geschichte, als die Männer von Sif kamen und zu Saul sprachen, David hält sich bei uns verborgen. Genau in der Lage dichtet er diesen Psalm. Und es heißt dann da anschließend, siehe, Gott steht mir bei, der Herr hält mein Leben. So will ich dir ein Freudenopfer bringen und deinen Namen herpreisen, dass er so tröstlich ist. Denn du errettest mich aus aller meiner Not. In dieser Lage kommt nicht die Klage, sondern kommt diese Gewissheit, diese sich festhalten wie das Seil des Bergsteigers an dem Haken. Und das ist ein Wunder. Dann geschieht Frieden im Sturm und Licht im Nebel und wieder ein Halt im Chaos. Wie stärken wir in unserem Alltag, der ja direkt, wenn wir aus dem Gottesdienst rauskommen, eigentlich schon wieder beginnt, unser Vertrauen. Oder wie stärken wir anderen? Das Vertrauen auf Gott. In den Sorgen, in den Belastungen. In dem, was uns quer geht und schief läuft. Wo uns etwas lästig ist, auch eine Frage oder Bitte eines anderen, die uns erreicht. Oder wo wir in der Rückschau sehen, ja, was haben wir alles versäumt? Eigenes Fehlverhalten. Wie reden wir über diese Belastung? Bemitleiden wir uns? Klagen wir an? Erwarten wir, dass wir bemitleidet werden? Und es gibt eine Stelle, die eigentlich eine Zumutung ist, wenn man das so hört. Eine Empfehlung, die Paulus gibt. Sei dankbar in allen Dingen. Das schließt eben auch die unangenehmen Dinge an. Sei dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Man ist entrüstet zu hören, auch noch danken. Ich bin ja schon froh, wenn ich nicht aus der Haut fahre. Nein, das ist gewollt. Das ist ein Erweis, dass wir festgenommen haben, festgemacht haben, diese Blickrichtung, die wir brauchen. Es ist so, wie wenn einer die Ruine der Frauenkirche in Dresden 1945 wahrgenommen hat und sich nicht vorstellen kann, dass wieder etwas entsteht, was dann tatsächlich einige Jahrzehnte später wieder in voller Pracht entsteht. Also in den Ruinen unseres Lebens den fertigen, vollendeten Bau wieder zu sehen. Vertrauen kann man nur durch Vertrauen lernen. Nur learning by doing. Man kann es nicht im theoretischen Unterricht zu Hause am grünen Tisch, sondern in den Erfahrungslagen, die uns das Leben abverlangt. Wir sind bei einem Aufenthalt im Wintersport in der Schweiz vor einigen Jahren mal Zeuge einer Wettkampfsituation unter behinderten Skisportlern im Abfahrtsskilauf gewesen. Ein steiler Hang, hätte ich mir zweimal überlegt, ob ich mich überhaupt dahin wage als Gesunder. Und dann fahren die verschiedenen behinderten Klassen. Zunächst die Armamputierten und dann die Beinamputierten. Und zwar mit einem Zahn und einer Geschwindigkeit auf Zeit, wo ich mir denke, das ist undenkbar. Und dann kommen die Blinden. Wie ist das möglich, als Blinder den Hang zu fahren? Nun, es ist immer ein Team von zwei Leuten. Ein Coach, der unmittelbar vor dem Blinden herfährt und so auf ihn abgestimmt ist, oder der Blinde auf ihn, dass er jedes Kommando, ja jeden Schritt, jeden Pulsschlag sozusagen vernimmt und darauf antwortet. Links, hopp, rechts und dann eben ihm damit ankündigt, wo er eine Wendung oder eine Drehung machen muss. Und das geht auch auf Geschwindigkeit, man kann nur staunen. Aber mit einem eingespielten Teamwork, das ist erstaunlich. Der Blinde hat buchstäblich blindes Vertrauen, dass dieser Coach, dieser Trainer, dieser Freund, dieser Helfer ihm wirklich den richtigen Weg weist. Sie sind beide darauf angewiesen, den Erfolg zu suchen. Das ist unsere Lage. Auch gerade wenn es im Nebel sich bewegt, blindes Vertrauen auf den, der das Vertrauen rechtfertigt zu halten. Ich möchte abschließen mit der Lebensgeschichte von Mary Read, einer Amerikanerin aus dem 19. Jahrhundert. Sie ist aufgewachsen Mitte des 19. Jahrhunderts in Ohio, zunächst eine Ausbildung als Lehrerin gemacht und dann auch im Lehrerinberuf gearbeitet, kurze Zeit, und ist dann einem Ruf auf eine Missionsarbeit in Indien gefolgt. Zunächst auch im Lehrdienst und in der medizinischen Pflege hat sie mitgewirkt. Und anlässlich eines Erholungsaufenthaltes in Nordindien, im Vorgebirge des Himalaya, besucht sie auch eine Leprastation, eine hoffnungslos dahin vegetierende Kolonie von Leprakranken, die abgeschieden von ihrer Außenwelt dahin lebten. Sie tut ihren vertretungsweisen Dienst dort und dann fährt sie in den Heimaturlaub nach USA und entdeckt die ersten Anzeichen einer Leprainfektion auch bei sich. Und jetzt steht sie vor der bedrückenden Frage. Sollen sie den Missionsdienst aufgeben und ihre Zukunft in der Isolierstation, in einem Sanatorium in Amerika zubringen? Oder soll sie diesem Ruf, dieser Bitte, doch wieder nach Indien zu kommen, folgen, als Patientin und Pflegerin gleichzeitig, aber abgeschieden von der zivilen Welt um sich herum? Sie folgt diesem Ruf und dann werden aber die Belastungen, dieser seelische Druck aus Einsamkeit, aus Krankheitsdiagnose und aus Angst so groß, dass es in einer Nacht gipfelt, in der sie sagt, Gott möge sie entweder den Morgen nicht mehr erleben lassen oder diese schreckliche Angst von ihr nehmen. Und von diesem Gebetskampf sagt sie später: Auf einmal wusste ich gewiss, dass Jesus neben mir stand. Die Angst war verschwunden. Ich konnte nicht anders. Ich musste loben und danken. Und das Wort aus den Psalmen ist ihr da besonders lebendig gewesen. Wenn ich mitten in der Angst wandle, reckst du deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Aber es geschieht noch ein viel größeres Wunder. Sie tut dann ihren Dienst, aber die Diagnose scheint zu stagnieren. Es geht nicht weiter mit dieser Krankheit. Und sie hat noch unglaubliche 50 Jahre in dieser Station gearbeitet. Und nicht nur gearbeitet, sondern aus dieser kümmerlichen, trostlosen Lagersituation eine Kolonie gemacht, zwar abgeschieden von der Außenwelt, aber mit sehr viel Initiative, neue Bauten errichtet, Handwerker arbeiten aufgebaut, neue Beschäftigungsmöglichkeiten für die Patienten gefunden. Das ist eine blühende Oase, trotz der Angesichtslage des Todes gewesen ist. Dem Herrn vertrauen, auf sein Wort bauen, das hat sie erlebt. Das hat David erlebt durch den Zuspruch von Jonathan. Das haben wir so oft erlebt. Ja, das sollten und dürfen wir jeden Tag, auch jetzt wieder und morgen neu erleben. Amen.